Schön, dass wir um diesen Tisch sitzen können. Schön, dass wir reden können. Nach christlicher Auffassung reden wir heute über die wichtigste Person des Universums, der Christus. Und ich habe da einen Text mir mal rausgesucht, der eigentlich ein klassischer Text ist, ein Kardinaltext, wenn man über Christus redet. Matthäus 16. Das berühmt gibt es auch in Markus 8, Paralleltext, Lukas 9. Aber ich nehme jetzt mal den Text in Matthäus 16. Und zwar da die Verse 13 bis 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Also man spürt hier richtig die Dramatik in dieser Situation. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Was ich sehr bezeichnend finde, ist dann die Antwort, die Jesus darauf gibt. Er sagt in Vers 17: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also ich weiß nicht, was eure Schlussfolgerung aus diesen Worten ist. Meine ist die, um zu wissen, wer Jesus Christus tatsächlich ist, brauche ich eine Erleuchtung von oben. Oder wie versteht ihr den Text?
Ja, also eine Offenbarung.
Ne? Ja, eine Offenbarung, ja.
Wow.
Eine
Offenbarung. Also ich würde auch immer sagen, grundsätzlich, um Gott zu erkennen, wie Gott wirklich ist, brauchen wir eine Offenbarung. Hm. Und die Offenbarung ist ja nicht, in dem Sinne, muss jetzt nicht direkt kommen, wie eine Stimme vom Himmel oder sowas, sondern die Offenbarung ist ja die Bibel. Ne? Also das ist an sich das Buch der Offenbarung, die offenbart, wie Gott ist. Man kann natürlich Gott auch an, wie der Paulus es beschreibt in Römer, man kann da erkennen, dass es einen Gott gibt, indem man das Geschaffene anschaut und sieht, es muss einen Schöpfer geben oder es ihm eine Intelligenz geben, die sich das ausgedacht hat und so. Aber wie Gott wirklich ist, das erfahren wir eben nur über die Offenbarung, sprich die Bibel.
Ich habe mich bei dieser Stelle alles gefragt, auf was bezieht sich das? Weil die Jünger ja schon am Anfang, der Bruder von Petrus, Andreas, sagt zu Simon: Hey, wir haben den Messias gefunden. Da sind wir ja bei dem Christus. Christus, Messias. Das war ihre Hoffnung, das war ihre Erwartung, da ist jemand Besonderes. Also das war schon für die in der Zeit klar. Aber der Sohn des lebendigen Gottes, das konnte er zu der Zeit noch gar nicht wissen. Also da vermute ich, dass er eine Eingebung gehabt hat, die wahrscheinlich sogar über sein eigenes Verständnis hinausgegangen ist. Wir haben das manchmal so in der Bibel, dass da Aussagen kommen, wo die Propheten selber nicht ganz so richtig wissen, wie sie mit umgehen sollen. Und also, dass er der Christus ist, das war schon die Hoffnung, die schon ganz am Anfang bei ihm gewesen ist. Und ich denke, das war noch einmal ein deutliches Bekenntnis. Wahrscheinlich haben das auch die anderen gedacht. Aber der Sohn des lebendigen Gottes, in dieser Zeit, das einzuordnen, das muss eine Eingebung gewesen.
Ich meine, ich habe den Eindruck, dass wir uns das heutzutage im 21. Jahrhundert, also 2000 Jahre nach dem Geschehen, gar nicht mehr wirklich vor Augen führen, was das für die Leute damals bedeutet haben muss, Jesus richtig einzuordnen. Ich meine, der war ein Wanderprediger. Die Leute haben in Nazareth, gerade in Nazareth, die haben gesagt, na, den kennen wir doch, ne? das ist der Sohn vom Josef und von der Maria. Und dann die Einsicht zu gewinnen, das geht weit über das rein Menschliche hinaus. Der hat nicht nur eine menschliche Abstammung offensichtlich, er ist von einer Frau geboren worden, sondern der hat einen Vater im Himmel. Nämlich Gott selbst, das muss für die Leute revolutionär gewesen sein. Das machen wir uns gar nicht mehr so bewusst, weil wir so damit leben. Ja, Jesus ist Gottes Sohn.
Naja, also ich vermute, hätte ich damals gelebt, ist natürlich nur Kopfkino, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich ein ganz normaler Bürger der Gesellschaft gewesen wäre oder sogar ein normaler Theologe der Gesellschaft gewesen wäre, dass ich jetzt in diesem jungen, ungewöhnlichen Handwerker den Gesalbten, den Angekündigten gesehen hätte, von dem das Alte Testament spricht. Einfach weil dort manchmal Dinge angekündigt werden, die so gewaltig sind und mit so viel Glanz beschrieben werden. Ja, das hätte ich in Jesu Leben nicht sehen können. Und ich vermute, ich wäre von ihm enttäuscht gewesen, hätte dieses Bekenntnis wohl nicht gesprochen, weil ich auf andere Dinge Wert gelegt hätte, wie die meisten in meiner Umgebung.
Diese Erwartung hatten die Jünger sicher auch noch, als Petrus hier diesen Wunsch da
oder auch bei der Himmelfahrt
dieses Bekenntnis ausspricht. Ich glaube, du hast gerade angedeutet, der Christus war von Anfang an klar oder Messias, aber der lebendige Gottessohn. Also da kommen ja verschiedene Stränge zusammen hier, ne? Des lebendigen Gottessohn. Dann haben wir erstaunlicherweise in Vers 13 sagt der Jesus nicht sofort, wir sagen den Leuten, dass ich bin, sondern wir sagen heute, dass der Menschensohn sei.
Genau.
Das ist ja auch wieder so ein Stichwort. Daniel 7, also der Menschensohn ist eine alttestamentliche Figur, die neben Gott existiert und dann von Gott sozusagen die Macht bekommt.
Und Richterfunktion hat.
Und offensichtlich setzt es Jesus gleich. Und die Jünger sehen das auch so. Also Vers 15 und Vers 13, einmal ich, einmal der Menschensohn. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Leute damals den Messias unbedingt mit einem göttlichen Wesen verbunden haben. Oder ob sie gesagt haben, naja, das könnte auch ein besonderer Prophet sein oder so, ja, der da jetzt mal auftritt. Aber hier verbindet Jesus das ja.
Und es zeigt sich auch, dass manche auch sich gar nicht getraut haben, das zu sagen. Die sagen, Johannes der Täufer, Elia, ja. Jeremia, einer der Propheten, also das wäre auf dieser menschlichen Ebene. Ja. Aber das Besondere bei dem Bekenntnis des Petrus war doch offensichtlich, dass er sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes.
Aber Gottes Sohn heißt ja jetzt nicht von Gott gezeugt in dem Sinne, ja, sondern das wäre dann auf der gleichen Stufe oder so, also ein göttliches Wesen und nicht ein menschliches nur.
Interessant ist, so in den Versen davor in Kapitel 16, na, da geht es ja um den Wunsch, dass Jesus Dinge tut, die den Glauben unterstützen. Ja? Also die Gesprächspartner bitten ihn um ein Zeichen aus dem Himmel. Also das ist ja etwas, das ins Übersinnliche geht und das ihn mindestens mal als Propheten darstellen würde. Aber er sagt, ich enthalte euch das vor, aus guten Gründen. Ihr kriegt was anderes. Und interessant ist jetzt so der Zusammenhang des Autors, ja, obwohl Jesus dieses Zeichen oder diese Art von Zeichen nicht gibt, ist da trotzdem jemand, der sagt, in Abwesenheit dieses Zeichens, du bist der, der gerade beschrieben wurde, der Christus, der Sohn Gottes. Interessant, dass er das sagen kann ohne Zeichen.
Das stimmt. Und trotzdem, also weil du ja wieder auf das Gespräch kommst mit anderen, in Vers 20 haben wir dann wieder die Einschränkung.
Ja.
Er gebot niemandem zu sagen, dass er der Christus ist. Also sie sollen es dann doch nicht laut rumposaunen.
Das Messias-Geheimnis, das gewahrt werden sollte. ich meine, das Johannesevangelium ist ja eigentlich das klassische Evangelium, das zeigen will, wer dieser Jesus tatsächlich ist. Und das fängt ja schon mit diesem berühmten Prolog an in Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Es gibt ja auch eine Religionsgemeinschaft, die hier ihre eigene Bibel macht, um dann auch hier schreiben zu können. Ja. Er war ein Wort, ein Gott. Und nicht der Gott, obwohl es hier im Griechischen ja nicht steht. Also da steht ganz klar, Gott war das Wort. Und dann sogar, alle Dinge, Vers 3, sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Und dann Vers 14, natürlich löst sich dann das Rätsel auf, das scheinbare Rätsel. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das Besondere ist ja, dass er nicht nur, oder eigentlich muss man sagen, hier wird definiert, was Sohn des lebendigen Gottes tatsächlich heißt. Es ist tatsächlich, wie du sagst, Jens, auf einer Stufe. Das ist eigentlich Wesensgleichheit, das ist eine Einheit. Er ist sogar der Schöpfer. was ja normalerweise nur Gott dem Vater zugeschrieben wird. Mhm. Also es ist schon sehr deutliche Sprache.
Stimmt. Ja. Mhm. Also, weil du das vorhin angesprochen hast, Rinaldo, du hättest das nicht so formuliert. Ich glaube, und das ist ja auch gerade in Johannes 1, die Vorbereitung von Johannes dem Täufer. Mhm. Er hat ja diesen Jüngern, das waren ja vorher Jünger des Johannes gewesen, gesagt, hey, da, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und er, als die Schriftgelehrten kamen, wer bist denn du eigentlich? Nee, nee, ich bin nicht der Messias, ich bin nur der Wegbereiter. Mhm. Hey, da wussten die Jünger, da kommt einer nach ihm, der größer ist. Und jetzt, wo sie zu ihm hingeschickt worden sind, war natürlich auch diese Erwartungshaltung, denke ich, an der Stelle. Ne? Mhm. Also ich denke, da war auch schon eine gewisse Vorbereitung durch Johannes den Täufer gemacht worden. Ne?
Mhm. Das stimmt, ja.
Aber es war nicht immer so klar. Ich meine, wenn ich daran denke, in der frühen Christenzeit war ja schon eine große Diskussion, die dann angefangen hat. Trotz dieser deutlichen Worte, muss man sagen.
Und man hat ja, wie du sagst, eben auch andere Stellen im Neuen Testament, wo Jesus zu seinem Vater betet. Ne?
Ja.
Oder dann haben wir doch wieder in Vers 18 im Kapitel 1 in Johannes hier, niemand hat je Gott gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und des Vaters Schoß, der hat ihn uns verkündigt. Also Gott wird teilweise eben auch synonym für den Vater verwendet und der Sohn ist dann doch mal noch was anderes. Also diese Zwiespältigkeit zwischen einer Gleichheit des Sohnes oder des Wortes mit Gott und einer Unterordnung. Mhm. Der Sohn ordnet sich unter, er tut das, was Gott will. Ja. Mhm. Das deutet dann doch wieder auf was Unterschiedliches hin. Und das nehmen ja dann die Leute, die gegen Trinität sind oder sagen, Christus ist doch was anderes und sagen, ja, warum muss er dann von Gott sprechen oder warum muss sich Christus wie ein Mensch Gehorsam leisten und so weiter. Das zeigt doch, dass er nicht Gott selber ist, sondern ein untergeordnetes Wesen oder so.
Ich meine, na klar gibt es diese Stellen, aber das Johannesevangelium in seiner Breite zeigt ja, wie Gott Vater, Gott Sohn und auch Gott Heiliger Geist einander zuspielen, ja. Ich habe kein besseres Verb. Also es gibt so Aussagen, wo Christus sagt, ja, niemand könne zu ihm, wenn der Vater die Menschen nicht zu ihm, den Sohn, zieht. Mhm. Und dann wird das wieder umgedreht an anderen Stellen, ja. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Mhm. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist arbeiten zusammen und wirken zusammen und manches ist so in der Aufgabe, in der Rolle fast austauschbar. Ja. Mhm. Deswegen würde ich in diesen Unterschieden, die du betonst, keine Hierarchie sehen.
Mhm. Ja. Ich meine, wir haben ja Johannes, du erwähnst gerade Johannes 14, das ist auch ein klassischer Text. Johannes 14, 6, das ist das, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Mhm. Und dann sagt er ja weiter in Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann sagte der Philippus, einer seiner Jünger, zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Mhm. Und Jesus sagt dann, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Mhm. Ja, er sagt, wir wollen den Vater sehen. Mhm. Und Jesus antwortet, ja. So lange bist du bei mir und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Also hier ist eine ganz deutliche Identität zwischen Vater und Sohn. Mhm. Und ich denke mir, es ist wahrscheinlich eine Dimension, vielleicht ist das falsche Wort, es ist eine Wesensart, die uns eigentlich fremd ist. Und deshalb können wir sie so schwer nachvollziehen.
Mhm. Wie meinst du mit fremd ist?
Naja, wir haben das nicht. Wir haben das in unserem Erfahrungsbereich nicht in der Form. Deshalb haben ja auch Leute so Mühe mit der Dreieinigkeit, weil sie das nicht auf eine Reihe bringen können. Sagen, wie soll es ein Gott sein und in drei Personen?
Ja. Mhm.
Also, weil ich das in meinen Schädel nicht reinbekomme, weil mein Erfahrungsschatz zu klein ist, muss ich es auseinanderdividieren und sagen, das kann nicht sein. Also gibt es keine Dreieinigkeit.
Mhm.
Das zeigt ja, finde ich, sehr deutlich, dass wir ein Problem haben von unserem Denken her.
Mhm.
Und dass es hier offensichtlich um eine Dimension geht, um eine Wesensform, die wir nicht wirklich nachvollziehen können. Wir können sie nur zur Kenntnis nehmen.
Geheimnis für uns ist ja, ja. Aber ich denke, gerade Johannes' Evangelium zeigt ja auch, die Juden werfen ihm vor, du hast dich Gott gleich gemacht. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Bin ich ist der Gottesname gewesen. Und er hat ja mehrere solche Formulierungen. Dafür wollten sie ihn steinigen. Und er sagt nicht, ihr habt mich missverstanden. er hätte ja leicht entgehen können, wäre gar kein Problem gewesen. Nee, er hat sich Gott gleich gemacht. Und im Gegenteil, er spricht dann sogar noch mit den Schriftgelehrten und zitiert noch einen Text im Alten Testament, wo der Herr zu David spricht und da ein Widerspruch entsteht, weil er gleichzeitig auch der Sohn von David ist, was ja der Messias-Titel ist an der Stelle, was eigentlich nur geklärt werden kann, wenn Christus der war, der im Alten Testament da gesprochen hat. Wie Paulus dann später formuliert, er hat das Gesetz vom Sinai, er ist mit ihnen durch das Rote Meer gegangen. Er war das gewesen, im Grunde genommen. Also da kommen Dinge, die sind aber nur angedeutet, denke ich, in den Evangelien. Aber, und auch die Jünger mussten da, denke ich, drüber reflektieren. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Und als dann der Heilige Geist ausgegossen worden ist, der ja vorher auch schon ein Stück weiter, aber in dieser Fülle, da, denke ich, sind viele Groschen gefallen an der Stelle. Wer ist eigentlich Jesus gewesen, mit dem wir hier 3,5 Jahre gegangen gewesen sind?
Und trotzdem gibt es ja auch eben die Option, die Leute, die vielleicht die Dreieinigkeit in der klassischen Form ablehnen, aber sagen, naja, Jesus ist schon irgendwie göttlich, aber er ist ein Geschöpf. Also er wurde mal eingesetzt oder als Gott. Ne? Da passt ja
heute habe ich dich gezeugt.
Ne? Ja, genau, solche Wörter. Oder hier in Kolosser 1 ja, haben wir ja auch einen weiteren Text ja, genau. Neben Johannes 1, wo es um die Schöpfung geht und wo Jesus oder Christus als Schöpfer dargestellt wird, ab Vers 15. Und da kommt ja auch dieses Wort vor Erstgeborener, ja. Ne? Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Also wenn er erstgeboren ist, dann ist er ja das höchste und größte und erste Geschöpf, aber er ist ein Geschöpf. Ne? So
stehen ja, aber vielleicht manche da. Man muss ja nur 3 Texte weiterlesen. Ne? Da steht nämlich, das ist Kolosser, wo ist das? Kolosser 1, 18. Mhm. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene von den Toten. Also ich finde, das deutet sehr klar darauf hin, dass dieser Ausdruck, Prototokos, der hier steht im Griechischen, der Erstgeborene, nicht eine Beschreibung eines Vorgangs ist, eines Geburtsvorgangs, sondern die Beschreibung, die Bezeichnung eines Titels, einer Status. Position, eines Status.
Genau, genau.
Ja, ist der Erstgeborene von den Toten.
Ja. Und in dem Fall heißt das jetzt, er ist sozusagen derjenige, der den Toten in der Auferstehung vorausgegangen ist.
Ja, genau. Das, genau.
Und hat da den Status.
Ja. Ist natürlich für Leute nicht so leicht zu verstehen, dass Gott nicht einfach auf die Erde kommt und sagt, hier bin ich, hier ist Gott. Ja. Mhm. Sondern er, aber das ist ja gerade das große Geheimnis, das ja auch mit der Erlösung zu tun hat, dass Gott sich erniedrigt. Das ist auch das, was Philipper 2 dann deutlich macht, an diesem bekannten urgemeindlichen Hymnus. Mhm. Ja, er entleerte sich selbst, die Kenosis Jesu. Also er entleert sich völlig seiner Vorrechte, seines Status, den er hatte bei Gott und wird jetzt klein wie ein Mensch. Mhm. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das für Gott gar nicht so einfach war, vorauszusehen, wie die Menschen darauf reagieren würden. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, man erniedrigt sich und hat damit ein bestimmtes Ziel, das man erreichen will. Man will gerade den Menschen gleich werden, aber ist trotzdem noch Gott, weil man ja nur als Gott auch die Menschheit erlösen kann. Mhm. Und dann die man erlösen will, die sagen dann, ja, aber du bist ja gar nicht Gott. Du bist oder ja so klein geworden. Oder beweis dich doch. Ja? Also ich könnte mir, also ich stelle mir das einfach in meiner Fantasie so vor, ja? dass Gott und sein Sohn und der Heilige Geist oder wer auch immer das beraten haben und dann sich vorgestellt haben, was passiert, wenn wir das tatsächlich so machen. Wir gehen da das Risiko ein, dass die Menschen das nicht checken werden.
Naja, ich denke, das ist so eine grundsätzliche Sache, wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken hier. Ja. Und ich denke, Gott war sich im Klaren drüber. Wenn er sich offenbart, kann er sich, wenn er ein unendlicher Gott ist, immer nur begrenzt offenbaren. Und das ist das, was die Bibel auch als Geheimnis, und deswegen würde ich auch sagen, auch gerade bei der Trinität, wir verstehen dann wirklich nicht alles. Es gibt Texte, die gehen in die eine Richtung, es gibt Texte in die andere Richtung, und wir müssen das aushalten. Mhm. Also für mich war hilfreich in der Physik gewesen, das Licht, und da hat man sich ja vor 100 Jahren so stark drüber gestritten, ist es ein Teilchen, ist es eine Welle, es kann nur eins von beiden sein. Und dann musste man entdecken, es ist beides. Nein, das geht gar nicht. Das geht nicht in unseren Kopf rein. Und heute sagen wir, ja, es ist ein Faktum, wir können es wissen, wir können es berechnen, aber wir können es nicht verstehen. Es ist eine Dimension, die übersteigt unseren Verstand. So. Und wenn die das schon in der Quantenphysik sagen, dann müssen wir ja wohl bei dem Schöpfer der Quanten erst recht sagen, da gibt es zu viele Dimensionen, da kommen wir nicht dahinter. Das ist einfach so, ne?
Du hast von der Erniedrigung und Selbstentleerung Gottes gesprochen. Und das ist für mich ja so irre, wenn du all die Ankündigungen über den Messias, über den Gesalbten im Alten Testament liest, dann erwartest du ja das Gegenteil von Erniedrigung. Hm. Es gibt natürlich Stellen, die diesen Aspekt betonen im Alten Testament, aber dominant ist ja das Bild des Herrschers, hm, sogar des hebräischen Weltherrschers. Ja, der dann Macht und der Macht über alle Völker kriegt und alle Völker sind ihm gehorsam schuldig. Und dann kommt ein simpler Mann, der gegen die Besatzer nichts unternimmt und anstelle sogar Gewalt zu bringen, ja, wie es manche Texte im Alten Testament nahelegen, heilt er sogar verwundete Feinde, ja. Das ist so ein starker, beeindruckender Kontrast, obwohl man eigentlich den Erhöhten erwartet, ja, der König ist, auch buchstäblich König, passiert fast das Gegenteil. Ja. Das macht diese Erniedrigung für mich noch stärker und schöner. Ja.
Aber wobei ich mir dann die Frage stelle, was passiert in menschlichen Gehirnen, wenn sie einerseits anerkennen müssen, ja, es stimmt, die Vorhersage, der Messias wird in Bethlehem geboren, mhm, trifft tatsächlich zu. Mhm. Und dann, also Micha 5, Vers 1 trifft zu. Ja, damals, als die Weisen aus dem Morgenland, kennen wir die Geschichte, nachforschen, ja, wo ist er denn geboren? Wir folgen dem Stern. Dann wird ihnen gesagt von den Schriftgelehrten, die der Herodes, der König, da hat. Klar, Bethlehem. Und dann nachher, als dieser Jesus sich erniedrigt, da fällt ihnen Jesaja 53 nicht ein, der leidende Knecht Gottes. Ich meine, die Beschreibung ist ja, die ist ja so, so krass und so eindeutig, dass ja wir als Christen überhaupt keine große Mühe haben, so scheint es mir zumindest, das auf Jesus an. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Er litt willig, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlacht. Das sind ja Bilder, mit denen ein aufmerksamer Bibelleser sehr vertraut ist. Ja? Das Lamm, das Passalamm und so weiter. Und ich staune dann, dass das dann überhaupt nicht mehr im Blick war.
Ich meine, es gab ja Bewegungen, die haben dann die Figur des Messias aufgesplittet, ja, und haben zwei Personen erwartet. Mhm. Ja, den Triumphator über die Besatzer und den Demütigen, der dann sein Leben freiwillig aufgibt. Also, ja, ich glaube, in Qumran hat man tatsächlich mit zwei Messiasen gerechnet, eben weil die Textlage im Alten Testament so breit ist. Hm. Aber das dann zusammenzudenken, ohne einen Aspekt auszublenden, ist wohl nicht vielen gelungen. So,
ja. Ja, und auch im Neuen Testament haben wir ja viele Bereiche, die eben noch nicht erfüllt sind. Ja? Also diese Texte, auch in Jesaja, sind ja verbunden mit Heilsweissagungen für Zion, also für Jerusalem. Ne? Hier zitiere nur Jesaja 60, Vers 3, die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Ja, also Dunkelheit über den Völkern und nur Zion ist Licht. Also trotz dieser Leidensankündigung des Gottesknechtes immer noch eine starke Zentrierung auf das jüdische Volk mit der Hauptstadt, das unter dem Segen Gottes steht und die anderen kommen dann sozusagen zum Heil. Ne? Und das Volk der Juden ist sozusagen herausgehoben. Das hast du ja auch da. Und die Frage ist schon berechtigt, wo hat sich denn das in Jesus erfüllt? Also wenn ein Alttestament oder wenn Juden zur Zeit Jesu das im Kopf hatten und diese ganzen Bilder auch, dann fragen sie ja, wo bleibt denn der Rest da?
Na, sie fragen nicht, sondern, also so verstehe ich das Judentum, dass sie auch diese Frage beantwortet haben, größtenteils. Und sagen, weil er Israel nicht zu dieser Ehre verholfen hat, deswegen warten wir weiter.
Naja, aber es war ja zur Zeit Jesu, er verkündigt, das Königreich Gottes ist da oder nahe herbeigekommen, je nachdem. Ja, und dann entsteht die Frage, so, wo ist das Königreich an der Stelle? Und dann sagt er, es ist mitten unter euch. Und spätestens jetzt, dass es ein Königreich ist, das nicht mit Macht und Gewalt, das hattest du vorhin, sondern er predigt ja sogar Gewaltlosigkeit, sondern in den Herzen der Menschen anfängt, dass Erlösung nicht bedeutet, nur von Äußeren dem Joch der Römer zu befreien, sondern von der Sünde zu befreien, ist eine ganz andere Dimension. Dass die andere Dimension dann als Messias, wenn er zum zweiten Mal kommt, aus dem Blickwinkel des Alten Testaments, wie so zwei Berge hintereinander, die sehen aus, wie wenn sie nebeneinander stehen würden, aber dass da noch viele Kilometer dazwischen sind, sieht man halt nicht aus diesem Blickwinkel. Und so kann ich die einen, die triumphalen Texte vom Messias und die Leidenden bei seinem ersten Kommen so nebeneinander sehen und Probleme haben, wie wenn ich den Seitenblick habe. Naja, und das ist eben unser Vorteil heute. Wir können den Seitenblick haben, weil wir danach leben. Wir können zurückschauen. Und das war für damals nicht möglich gewesen. Und wenn ich sehe, er erklärt den Jüngern, ich werde ausgepeitscht werden, ich werde leiden, ich werde gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie verstanden nicht, wovon er redete und trauten sich, ihn nicht zu fragen. Dann denke ich, das muss so drin gesessen sein. Das müsste traumatisch gewesen sein, das anders zu denken an der Stelle.
Aber es ist offensichtlich nicht nur eine Wissensfrage. Denn das könnte ja jetzt so klingen. Nicht? Wir schlagen die Bibel auf, wir lesen die Texte und sagen, ist doch klar. Ja. Aber mir fällt dann immer wieder der erste Text ein, ja, wo Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir kein Mensch gesagt, sondern das ist eine Offenbarung von Gott. Also ich meine, man kann ja auch, das haben ja auch Theologen schon lange vor uns gesagt, die Erwartung auf den Messias war so stark, dass diese Jünger etwas projiziert haben. Das war eine Projektion. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen Mythos, der sich da entwickelt hat in der sogenannten Gemeindetheologie, dass wir den wegnehmen. Ja? Das ist wie so eine Patina, die sich drüber gelegt hat und die sieht sehr schön aus. Aber wir müssen jetzt versuchen, dem wirklich auf den Grund zu gehen. So kann man es ja auch versuchen zu erklären.
Ja, und die Tatsache ist, dass die Mehrheit der Menschheit das ja nicht so sieht. Müssen wir jetzt mal auch realistisch sehen. Wir schlagen die Bibel auf, weil wir darauf vertrauen, dass das wahr ist. Aber die Mehrheit der Menschen würde das ja auch nicht akzeptieren. So müssen wir ja auch mal realistisch. Das heißt, wer die Person Jesu anschaut, das ist ein Vexierbild, so ein Kippbild. So wie ein Würfel, den ich von unten oder von oben sehen kann, oder wie dieses Bild von der alten und jungen Frau, je nachdem, wie ich drauf schaue. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich klein war, wo ich dieses Bild zum ersten Mal sehe und ich habe das andere Bild nicht gefunden da. Und so denke ich, brauchen wir von Gott hier eine Erleuchtung, um in Jesus den sehen zu können, der er tatsächlich ist. Das geht nicht, denke ich, von uns aus einfach.
Ich würde sagen, Jesus ist global gesehen recht beliebt. Ja, also die östlichen Religionen bringen schon viel Respekt für die Bergpredigt und auch ganz unironisch.
Ja. Der weise Lehrer, auf jeden Fall.
Definitiv. Und das ist ja nicht nichts. Also dafür können wir ja dankbar sein und müssen das ja auch honorieren, aber ist Jesus der Christus, ist Jesus der Menschensohn, ja? Das ist dann so die Frage, um die es ihm ja ging, in dem Text, den du eingangs zitierst, ja.
Und das ist der viel höhere Anspruch.
Ja. Ja, wir können auch Siddhartha bewundern oder sagen, Mensch, an der Stelle hast du was Weises gesagt, das mir hilft, ja. Aber es geht eben viel, viel weiter,
Na, und er ist der Einzige, der auferstanden ist. Und da scheiden sich natürlich die Geister. Ja. Ich meine, wir würden ja gerne für so etwas Revolutionäres, da ist tatsächlich jemand vom Tod auferstanden, auch etwas, was wir in unserem normalen Erfahrungshorizont nicht erleben. Da ist jemand vom Tod auferstanden und ich hätte gerne einen Beweis dafür. Ja? Jetzt gibt es Christen, die sagen, naja, das leere Grab. Das leere Grab. Ich kann Jerusalem, kann ich das Gartengrab besuchen oder ich besuche die Grabeskirche. Ja, da streiten sich ja die Leute, wo ist er jetzt wirklich. Aber wir gehen davon aus, vielleicht weder das eine oder das andere. Manche sagen, die Grabeskirche ist vielleicht die wahrscheinlichere Location. Aber ich habe keinen Beweis. Ja? Aber ich habe den Eindruck, das ist es, ich meine, das sagt ja auch Paulus in 1. Korinther 15.
Genau.
Ja, also wenn wir nicht glauben können, dass Christus auferstanden ist, dann so ist unsere Predigt vergeblich, sagt er in Vers 14. So ist auch euer Glaube vergeblich.
Aber er verankert es und sagt, 500 Zeugen haben ihn nach seiner Auferstehung. Er sagt nicht irgendwo so in einer Kammer heimlich irgendwas passiert, so mystisch. Nee, es gibt Zeugen, die meisten leben noch davon. Fragt sie, sprecht mit ihnen.
Aber die habe ich eben nicht gesprochen.
Richtig, ja, ja.
Das heißt, ich muss jetzt dem Paulus glauben.
Richtig.
Aber das haben wir doch in der Bibel immer wieder. Also, ich will nur bestärken, was du sagst. Im Alten Testament, ja, hast du doch im 5. Buch Mose die Situation, da redet Mose, der sterbende Prophet, zu einer Generation von Leuten und sagt, ihr wisst doch, was wir in der Wüste alles mit Gott erlebt haben, ihr habt ihn doch gehört am Berg und so weiter. Aber das haben sie gar nicht. Ja. Das haben ihre Eltern oder Großeltern. Ja. Also ich will das jetzt nicht hier mystifizieren, aber irgendwie von Anfang an sagt der Gott der Bibel oder erwartet der Gott der Bibel so den Sprung des Glaubens und so die Fähigkeit, sich auf das Zeugnis früherer Menschen zu verlassen. Nicht allein darauf, aber offenbar mal als eine Grundlage oder als ein erster Schritt. Auch wenn ich nicht am Berg stand oder auch wenn ich nicht den Auferstandenen berühren durfte, weil andere es mir erzählen, soll darauf was wachsen.
Aber so arbeitet ja Wissenschaft.
Findest du?
Du kriegst eine Hypothese, der soll es sein. Jetzt mach dein Experiment, dein Lebensexperiment und probier es selber aus. Das ist okay, so für mich, das ist die Grundlage der Wissenschaft. Du hast eine Hypothese, ja, ich habe nur die Zeugen. Woher soll ich wissen?
Okay.
Ja, hört sich zwar glaubwürdig an, aber ist es wirklich wahr? Okay. So, jetzt muss ich mein Experiment machen. Und das geht nicht im Reagenzglas, unbeteiligt von mir, sondern das ist ein Lebensexperiment, zu dem Jesus selber herausfordert. Wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich von euch gesagt habe, dann probiert es aus.
Ja, das sagt er, ja.
Ja. Das ist das Experiment im Grunde genommen.
Aber dazu brauche ich natürlich tatsächlich einen Vertrauensvorschuss, den ich gebe.
Exakt.
Ich meine, was du sagst, Rinaldo, finde ich ja sehr interessant. Und du hast ja recht, so arbeitet ja auch das hebräische Denken. Ja? Gott sagt ganz klar zum Volk, gebt es weiter, gebt es euren Kindern weiter, erzählt euren Kindern, wenn sie euch fragen, erzählt ihnen von den großen Taten Gottes. Und das ist ja ein interessanter Weg, denn ich darf hoffentlich meinem Vater vertrauen, wenn er mir aus seinem eigenen Erleben etwas erzählt und ich nicht davon ausgehen muss, er lügt mich an, weil er mir irgendein Märchen erzählen will, was schön klingt. Wenn das jetzt tatsächlich lückenlos so weitergehen würde, dann könnte ja jeder seinem Vater vertrauen oder seiner Mutter vertrauen. Ja? Aber jetzt haben wir tatsächlich die Zeugnisse der Schrift, die uns das offenbaren wollen, die uns das zeigen wollen. Das heißt, wenn ich dem nicht glaube, was die Schrift sagt, dann muss ich halt irgendwie nachweisen, die haben sich das ausgedacht.
Ja. Noch ein Gedanke dazu. Also ich würde sagen, am Anfang stehen Moses und Maria Magdalena, ja, die das Wort weitertragen. Aber das ist so ein Gedanke, so ein Vers, der mir unheimlich wichtig geworden ist. Und der bringt dann uns ins Spiel oder jede Generation neu ins Spiel. Und das steht in Johannes 1, Vers 9. Wir hatten das Kapitel schon und da heißt es, dass dieses Wort, also Christus, jeden Menschen erleuchtet, der in dieser Welt lebt. Und das ist dann für mich, da kippt dann das Beispiel oder der Vergleich zuvor hin. Ja, ich habe das Wort derjenigen, die vor mir da waren, aber unabhängig davon, wie viel Zeit zwischen Maria Magdalena, die Zeugin am Grab war, und mir auch vergangen sein mag, Christus erleuchtet mich und euch und unsere Kinder und so weiter, jeden neu, egal wie groß der zeitliche Abstand sein mag. Von daher bin ich sehr entspannt.
Und ich denke, bloß noch mal das auf ein Beispiel, Vertrauensexperiment, ja. Als Kolumbus gehört hat, von diesen Kartenherstellern, die Erde könnte eine Kugel sein und man könnte einen kürzeren Weg nach Indien finden. Das war Theorie, Hypothese. Er hat sich ins Boot gesetzt und hat gesagt, ich probiere es aus. Das war das Wagnis. Und ich denke, das ist heute noch genauso. Und die Bibel verspricht, wenn du das wagst, wenn du das willst, dann wirst du diese Erleuchtung bekommen. Das ist tatsächlich richtig.
Und du wirst vielleicht nicht Indien finden,
ja, aber genau. Richtig.
Vielleicht was Besseres.
Genau.
Also ich glaube, bei Jesus kommt beides zusammen. Auf der einen Seite das Vertrauen seiner Person gegenüber. Das hat er persönlich durch die Jüngerschaft auch fordern und einüben können mit ihnen. Und die Texte des Alten Testaments, also die Voraussagen. Es gibt ja hier die bekannte Stelle in Lukas 24, wo Jesus zweimal, sowohl auf dem Weg von Emmaus nach Emmaus, als auch dann später in der Jüngerversammlung auf das Alte Testament hinweist. Und zum Beispiel in Vers 46 folgende, da sagt Jesus, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und Auferstehung von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also Jesus verweist letztlich auf das Alte Testament und sagt, das ist eigentlich vorausgesagt worden, dass es so ist. Ja? Natürlich kann man sich jetzt fragen, ja, wo steht denn genau geschrieben, dass Jesus am dritten Tag aufersteht? Ja? Das Zeichen des Jona, ne? Das ist ja sehr, sehr kryptisch, wenn man das jetzt als eine Prophezeiung auf Jesus hinweist, ne, oder verstehen möchte. Aber offensichtlich hat Jesus Ankerpunkte gefunden im Alten Testament, die er auf seine Person umgelegt hat, wo die Leute gesehen haben, da ist Prophetie erfüllt worden.
Und es gibt über 300 Vorhersagen über den Messias. Und allein die Vorhersage, er wird in Bethlehem geboren, welche Wahrscheinlichkeit hatten das, also einen Ort anzugeben, von wie vielen Orten in Palästina hier, das wird der richtige sein. Und wenn man das mal hochrechnet, dann denke ich, ist die Glaubwürdigkeit der messianischen, manches hätte er vielleicht selber erfüllen können, seine Geburt bestimmt nicht. Die sich rauszusuchen, und nachdem seine Eltern sowieso aus Nazareth gekommen gewesen sind, was ihm ja später auch zum Vorwurf gemacht, hey, was willst denn du hier, der Messias kommt aus Bethlehem, du kommst aus Nazareth. Ja, dass er tatsächlich da geboren worden ist. Also das sind solche Ereignisse, wo ich denke, da ist eine Glaubwürdigkeit in Dokumenten, die dann in dieses Vertrauensexperiment, auf dieser sinnvollen, vernünftigen Grundlagen, will ich das mal ausprobieren.
Also ich finde es sehr interessant, wir reden ja über Christus und das ist ja ein griechischer Bezeichnung, griechischer Name, Christos. Übersetzung, also die Septuaginta benutzt diesen Begriff, um Maschiach, ja, um den Messias, genau, den Gesalbten des Herrn zu titulieren. Und das haben wir ja in Daniel 9, haben wir diese berühmte 70-Jahr-Wochen-Weissagung, wo es heißt, Daniel 9, Vers 25, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Sind so und so viele Wochen. Und der wird dann, er wird vielen den Bund stärken, Vers 27, eine Woche in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Das erinnert natürlich an den Opfertod von Jesus und wie dann der Vorhang im Allerheiligsten zerreißt und damit praktisch die Opfer obsolet sind. Und ich finde es interessant, wie dann im Apostelgeschichte deutlich wird, dass praktisch die Salbung, die Salbung durch den Heiligen Geist als diese Salbung Jesu bezeichnet wird. Ich suche gerade mal den Text, das ist... Ist das in der Rede? Das ist in der Rede des Petrus,
nicht? Kapitel 2.
Ist das 2,36 oder ist das Kapitel 10 in der Rede, der zweiten Rede des Petrus? Ich glaube, es ist hier. Genau, 10,38. Mhm. Ihr wisst, was in also 37 und 38, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Das heißt also, der Christus ist derjenige, der nicht nur Gott gleich ist, sondern der auch von ihm, ähnlich wie Könige und Priester im Alten Bund, eine besondere Beauftragung bekommt, aber durch den Heiligen Geist, nicht durch Öl in dem Sinne. Mhm. Und da wird die Taufe erwähnt, also da ist es ja tatsächlich passiert, wo der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommt auf Jesus. Mhm. Also Jesus ist tatsächlich der vorhergesagte Messias.
Und ich meine, da war ja nicht nur Beauftragung, auch Bevollmächtigung.
Und Bevollmächtigung,
ich meine, genau, ja. Da waren ganze Dörfer, wo die Leute geheilt waren. Das war ja nicht irgendetwas so mystisch, nachträglich. Die existierten ja noch, die Leute. Also da ist etwas passiert, das ließ sich nicht so einfach, wie wir das heute in 2000... Naja, das haben die sich wahrscheinlich irgendwo ausgedacht. Yeah. Damals war das unglaublich, dieses Ereignis gewesen.
Ich hab das Buch eines muslimischen Religionswissenschaftlers gelesen, der über den historischen Jesus schreibt, und obwohl er in ihm eben nicht den Christus sieht, muss er was total Spannendes anmerken. Er sagt, in der Zeit gab es buchstäblich zig Messias-Figuren oder Anwärter auf diesen Titel. Und er sagt so, in den historischen Quellen, die wir haben, waren manche noch viel prominenter und wichtiger als Jesus. Und 2000 Jahre später hat keiner von denen mehr einen Nachfolger oder spielt eine Rolle, bis auf den Mann aus Nazareth. Und das fand ich interessant, dass jemand, der meinen Glauben so nicht teilt, das anerkennt sagen muss. Ja. Also aus dieser Zeit sticht nur einer noch heraus, Jesus.
Und das, weil du vorhin Daniel 9 zitiert hattest, Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war. Das ist die Messias-Prophezeiung in Daniel 9. Da wird sogar das Jahr dieser Salbung, dieser Taufe Jesu direkt erwähnt. Einer, der vorher kam, war zu früh. Einer, der später kam, war zu spät. Das lässt sich direkt nachrechnen. Also Gott hatte da einen Zeitplan, wo er gesagt hat, da kommt mein Sohn. Und das konnten die Juden ja damals auch. Also viele wussten, jetzt muss irgendwo der Messias kommen. Und sie haben es ja dann mitgekriegt im Tempel in Jerusalem, wo auf einmal der alte Simon aufsteht jetzt habe ich endlich den Messias gesehen. Das muss schon irgendwas ausgelöst haben dort dann. Ne?
Ja.
Zum Nachdenken zumindest.
Ich bin gerade noch ein bisschen an dem Überlegen, an diesem Wort Sohn Gottes bei Christus, beziehungsweise diese Einsetzung. Da wird ja direkt ein Psalmwort, nämlich Psalm 2, auf Jesus bezogen. Du bist mein lieber Sohn, oder du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja. Und das wird im Neuen Testament öfter verwendet, dieser Psalm. Und die Frage ist, wenn es nicht Sohnschaft heißt, was wir ja vorhin festgelegt haben, sondern die Wesensgleichheit zeigt und so. Was heißt das dann? Heute habe ich dich gezeugt. Mhm. Ist das die Einsetzung? War nicht Jesus immer schon Gott?
Ja. Das ist die Frage der Präexistenz, nicht der ewigen Präexistenz Jesu.
Also in Apostelgeschichte hatten wir ja gerade auch, wird das auf die Auferstehung bezogen? Also ist Jesus durch die Auferstehung eingesetzt worden?
Naja, also wir haben ja den alten, den Psalmtext. Der Richtig. Ist ja da auf David bezogen, als er.
Auf den König.
Der, auf den König, der ja, intronisiert, der ja. jetzt in seiner Aufgabe, wie bei der Taufe Jesu, eingesetzt wird. Und von daher würde ich sagen, dieses Zeugen die im Psalm ist parallel auch bei Jesus in der Funktion an der Stelle. David ist da nicht gezeugt worden im Psalm.
Richtig.
Und Jesus ist bei seiner Taufe nicht gezeugt worden, sondern er ist bevollmächtigt, beauftragt worden. Und ich denke, das ist das, was hier, wie es im Alten Testament in diesem Text zum Ausdruck kommt, so ist es auch gemeint an dieser Stelle.
Also du zitierst dieses Psalmwort und was mir da eigentlich so alle Fragen genommen hat, oder die meisten, war Hebräer Kapitel 1.
Okay.
Und das ist ja sehr interessant, so im Hinblick auf die Christologie und auf die Göttlichkeit Jesu. Da wird dieses Psalmwort auch zitiert, ja, aus dem Alten Testament, wo Gott den König anspricht. Ja.
Stimmt.
Aber ein paar Verse später kommen Aussagen, bei denen ich immer das Gefühl habe, man kann die Göttlichkeit Jesu kaum deutlicher beschreiben. Ja, dann heißt es, dass Gott Vater den Sohn mit Gott anspricht. Ja, und beschreibt, wie die Engel den Sohn anbeten, eben weil er Gott ist. Ja. Also diese eindeutige Beschreibung steht neben diesem Psalmzitat. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein gutes Argument gegen die Göttlichkeit Jesu ist, oder dass dieses Psalmwort ein gutes Argument für die These ist, irgendwann mal habe Jesus nicht existiert. Nein, sondern er ist wie sein Vater Gott und genießt Anbetung. Von daher verstehe ich deine Frage so, wie du es gerade angerissen hast.
Ja, das ist ein sehr interessanter Text. Ja, gerade Vers 8, ne?
Ja.
Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Sagt der Vater über
von
den
dem
Sohn.
Sohn. Sagt er von dem Sohn, genau, steht extra da.
Das ist so deutlich.
Ja.
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 Das stimmt.
Ja. Ja, und diese Anbetung der Engel in der Offenbarung wird Johannes zweimal verboten, weil er vor einem Engel niederfällt, weil er so überwältigt ist von der Herrlichkeit. Der Engel sagt, hey du, bet mich an. Bet Jesus an. Bet den Vater an. Also ist ganz klar, wenn hier Anbetung die Rede ist, nie wurde ein Geschöpf, hatte dieses Vorrecht, angebetet zu werden. Auch kein Engel, und wenn er noch so herrlich war, sondern nur Gott selbst. Und wie du sagst, das wird ja direkt hier erwähnt.
Und ich meine, je älter ich werde, desto bewusster erlebe ich irgendwie auch die großen christlichen Feste. Also es geht mir jetzt nicht um den Kitsch von Weihnachten oder um die Gemütlichkeit, das ist nett, aber ich erlebe es irgendwie immer existenzieller, so diesen Gedanken, dass Gott Ja sagt, dazu meine Existenz zu teilen. Ja? Mhm. Oder in der Passionszeit, da gedenken wir ja auch der Ohnmacht Gottes. Also dieser Große wird klein und dient auf mehreren Ebenen und lässt sich ermorden. Also das ist so unglaublich. Also entweder ist diese Religion wahnsinnig absurd oder genial. Ja. Ich sehe nicht so viel dazwischen.
Ich meine, es ist ja interessant, dass der Johannes in seinem ersten Brief, erster Johannesbrief, genau darauf eingeht, was ist, wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist. Vers 21 und folgende, Kapitel 2, Entschuldigung, 1. Johannes 2, ab Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Jetzt kommt's. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ja? Mhm. Und da wird ja deutlich gemacht, also es geht darum, das sagt ja er dann an anderer Stelle, wer den Sohn bekennt, der bekennt, dass er im Fleisch gekommen ist.
Mhm. Mhm.
dass er tatsächlich Gott ist. Also das ist ein ganz zentraler Glaubenspunkt. Und ich finde das so erschreckend eigentlich, wie deutlich das hier formuliert wird. Wenn ich leugne, dass Jesus der Christus ist, dann verfalle ich der Lüge und dann habe ich keine Chance.
Na, im Umkehrschluss hilft mir das auch, jeden Christen auch zu respektieren und ernst zu nehmen. Ja? Also jeder, der sich diesem Bekenntnis anschließen kann, ist ein Nachfolger Jesu, den ich sehr ernst nehmen muss, unabhängig von anderen theologischen Fragen, die nicht unwichtig sein mögen. Aber wenn dieses Bekenntnis zum fleischgewordenen Gott da ist, dann treffen wir uns mindestens auf Augenhöhe.
Das erinnert mich so ein bisschen an den bekannten Jünger Jesu, der für seine Zweifel bekannt war, Thomas. Und ja, nee, wenn ich den jetzt selber gesehen habe, dann das kann ich nicht glauben. Ich meine, er ist das Musterbeispiel für uns moderne Skeptiker, sage ich jetzt mal, und hat mir viel geholfen. Und als er dann Jesus sieht, Jesus sagt, ja, du hast jetzt das Vorrecht. Glücklich sind die Menschen, die glauben, ohne gesehen zu haben. Aber er sollte ja der Zeuge sein, er sollte das ja bezeugen können. Dann sagt er, mein Herr, mein Gott. Und das ist für mich Jesus auch geworden. Er ist mein Herr und mein Gott geworden.
Und ich finde es schon ein Akt der, wie soll ich sagen, der Demut und des Vertrauens, an dem Punkt tatsächlich zu sagen, mein Herr und mein Gott. Und nicht zu sagen, jetzt habe ich ihn zwar gesehen, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher. Könnte ja sein, er hat sich verstellt oder ist jemand anders. Da gehört schon was dazu, glaube ich. Und ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, einfach als Mensch, was Gott da in Jesus getan hat, dann werde ich persönlich ganz still. Und ich habe dann so vor meinem inneren Auge so eine Situation, wo ich jetzt vorgestellt in einem dunklen Keller sitze und wirklich den Eindruck habe, ich bin völlig allein und ich habe keine Chance, da jemals rauszukommen. Und dann ist plötzlich Gott selbst da. Mhm. Das berührt mich zutiefst. Und ich weiß natürlich auch, wie das ist, wenn man Leid erlebt und man dann die Frage stellt, das ist eine Frage, die auch Christen, auch die nicht so viel mit dem Christentum am Hut haben, fragen oder stellen, wo ist denn Gott? Mhm. Wo ist denn Gott? Und wenn ich dann über diese Frage nachdenke, dann fällt mir immer Jesus ein. Ja. Und ich denke, Jesus, Gott ist da. Er hat es bewiesen, er ist gekommen. Er ist tatsächlich in den Keller gekommen. Ich bin nicht allein und das ist Jesus. Also, schon sehr berührend.
Von daher ist Jesus derjenige, der uns diesen Zugang zu Gott geschaffen hat. Ja. Weil sein Menschsein ist etwas, wo bei uns die stärkste Resonanz. Ja, es ist natürlich toll, auch Gott im Himmel auf dem Thron ist gar keine Frage. Aber hier auf unserer Erde, in unserem Schlamassel, in unserer Ungerechtigkeit, er hat es mitgemacht. Gott hat sich mit uns solidarisiert. Das ist unglaublich. Also von daher, der Christus, der Gesalbte, der Berufene, das ist dieser Auserwählte, an dem ich die Schnittstelle, diesen Andockpunkt, wer ist Gott wirklich? Ja, der mit Kindern gespielt hat, weil der Gott im Alten Testament, oh, da habe ich vielleicht Angst davor und so weiter. Nee, das war nur, weil er den Menschen damals nicht anders begegnen konnte. Als er dann wirklich da war, als Mensch.
Aber Hartmut, das ist ja die Tragik, dass wir es tatsächlich auch heute noch schaffen, Gott und Jesus auseinander zu dividieren.
Ja,
es gibt ja Leute, die sagen, Jesus, ja, das ist okay, nicht? Ja, Jesus kommt mir nahe, aber Gott lieber nicht. Ja. Und das ist Unsinn, nach dem, was wir gerade gelesen haben.
Ja. Nochmal zu gerade, es hat mich angesprochen, was du gesagt hast. Ja, Christus ist der Priester, ist der Auferstandene, aber Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2, Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Natürlich, er sagt im selben Brief, dass wir ohne die Auferstehung das Ganze auch vergessen können. Aber so der Schwerpunkt auf das, was das Kreuz bedeutet, der ist hier sehr stark. Und nicht umsonst sehen wir in den meisten Kirchengebäuden das Kreuz. Ja, weil es eben mehr ist als nur dieses Ding, ja, und was damit passiert ist, sondern weil es so viel über Gott aussagt.
Ja, was hätten wir für Vorstellung von Gott, wenn Jesus in Jerusalem im Palast, vielleicht noch nicht mal als Baby, gleich als Erwachsener, auf dem Thron, gleich Herodes Ronda, Engel hätten dafür gesorgt. Welche Vorstellungen hätten wir von Gott?
Fast wäre es ja soweit gewesen beim Einzug. Ja, die wollten ihn krönen. Ja, ja. Ja. Jesus hätte wahrscheinlich nicht viel machen müssen. Ja. Und er hätte das wäre in Reichweite gekommen.
Ja, ja, ja. Also die Versuchung war, glaube ich, ein paar Mal da. Und da wollten sie ihn zum König krönen und dann entließ er das Volk. Das wäre die Chance gewesen. Der tausende Menschen mit Nahrung versorgt, der kann ganze Armeen anführen. Logistisch gar kein Problem. Damit kriegen wir die Römer los. Ja. Aber er wollte wirklich uns begreiflich machen, dass Gott nicht dieser Superheld in Anführungszeichen ist, sondern der mit uns in diesen Keller kommt. Und das ist nämlich diese Frage, ist er oben und ich bin unten?
Ja.
Nee, er ist auch einer, der im Keller ist.
Und ich finde wichtig, dass es eine echte Prüfung war. Denn wir sind manchmal ein bisschen geneigt, glaube ich, zu denken, ja, das war so eine Art Spaziergang für Jesus. Mhm. Ja, es war schon von vornherein klar. Mhm. Es war ja alles geplant. Mhm. Nee, die Prüfung war echt. Die hätte auch anders ausgehen können. Ja, wenn wir jetzt die Versuchung durch den Teufel sehen in der Wüste. Jesus hätte sich ja den leichteren Weg aussuchen können. Und vor allem, wenn wir uns vorstellen, dass das nicht der Teufel mit dreizackem Pferdefuß war, der ihm begegnet ist, sondern wahrscheinlich in einer völlig anderen Gestalt, die nicht nahegelegt hat, dass er der Versucher ist. Also das war eine echte Prüfung. Und Jesus hat aber diesen anderen Weg gewählt für uns. Das ist schon eigentlich überwältigend. Ich danke euch für das Gespräch. Ich denke, Jesus Christus ist das Wichtigste, worüber wir überhaupt reden können. Und das sollte auch für uns Theologen, glaube ich, ein ständiges Anliegen sein, über ihn zu reden. Er der Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Redens ist.
Er sorgt immer noch für Debatten.
Er sorgt immer, natürlich.
Present day.
Christologische Debatte, genau. Jesus an der